Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir arbeiten heute endlich mal wieder auf Bestellung, also das heißt, wir erfüllen einen Wunsch einer treuen Hörerin, nämlich von Julia. Und Julia hat sich gewünscht, dass wir uns mit dem Imposter-Phänomen heute auseinandersetzen. Und das Imposter-Phänomen habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist nämlich so ein, ich hätte jetzt beinahe gesagt, so eine Trenderkrankung. Aber naja, wie sagen wir mal, dieses Phänomen wird auf jeden Fall bekannter oder ist bekannter geworden, würde ich jedenfalls sagen, in den letzten Jahren. Ja. Es geht darum, dass man, also das, ich sage es jetzt erstmal laienhaft und Vero wird es dann gleich nochmal genau sagen. Ich glaube, es geht darum, dass man sich selber weniger zutraut, als man sollte. Also, dass man von sich selber eher wenig hält, völlig zu Unrecht.
Genau, also es sind sozusagen massive Selbstzweifel, die sich vor allen Dingen eben auf berufliche oder schulische Leistungen beziehen. Und mit schulisch ist eben auch universitäre oder Ausbildung gemeint, also alles, womit man eben berufliche Kompetenz dann erwerben kann.
Und wenn du sagst massive Selbstzweifel, dann heißt das, die Leute denken, oh, nie im Leben schaffe ich das, oh Gott, das ist alles viel zu schwer für mich, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also der Kern dieses Phänomens ist eigentlich, dass die innere Wahrnehmung der Kompetenzen, also das, wie du denkst, was du jetzt kannst und wie gut das ist, was du kannst, sehr stark differiert von dem, wie die äußeren Rückmeldungen von deinem Umfeld sind. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen, ne? Also du denkst halt, ja, ich mache das hier so mittelmäßig bis schlecht. Und dein Umfeld sagt, nee, super, vielen Dank. Mhm. Und das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und solche Dinge, die nicht zusammenpassen, das erzeugt bei uns immer kognitive Dissonanz.
Und kann sich das auch nur auf einen Teilbereich sozusagen beziehen? Mhm. Also zum Beispiel beruflich, wenn ich jetzt überlege, du zum Beispiel, was deine beruflichen Kompetenzen angeht, bist du nicht unselbstbewusst, würde ich sagen, sondern weißt auch gut, was du kannst. Aber in anderen Bereichen könnte ich mir vorstellen, wiederum nicht. Oder muss ich das tatsächlich auf die beruflichen, schulischen oder Ausbildungsleistungen beziehen? Ne? Das ist die Voraussetzung.
Muss nicht. Also es gibt, also dieses Konzept ist nicht definiert. Das ist auch keine Krankheit, keine Diagnose. Deswegen spreche ich auch hier oder sprechen wir, haben wir uns ja auch geeinigt, nicht vom Syndrom, was halt schon sehr pathologisierend ist, sondern von einem Phänomen. Und je nachdem, wie man das braucht, kann man das enger oder weiter fassen. Ne? Also, dass die innere Wahrnehmung nicht mit der äußeren Rückmeldung zusammenkommt, das kannst du auch in Partnerschaften erleben. Also, wenn du denkst, so, ja, ich bin irgendwie nicht besonders attraktiv und eigentlich, mein Gott, wer würde schon mit mir zusammenleben wollen? Und dein Partner, Partnerin meldet dir zurück, ich liebe dich. Das ist ja maximal aversiv.
Ne? Kann man kaum glauben.
Dann. Genau, das geht ja gar nicht zusammen. Und da könnte man eben auch so eine Art Hochstapler-Phänomen entwickeln, dass man denkt, boah, wenn der dahinter kommt, ne, dass ich in Wirklichkeit komplett hässlich bin. Ne?
Oh was, mein Gott, ja.
Was droht mir dann?
Ne? Ja.
Genau.
Und kann sich das auch dann auf Teilbereiche im Beruf beziehen, dass man jetzt sagt, ah ja, irgendwie das und das, das mache ich sicher, das kann ich richtig gut. Also bei mir zum Beispiel wäre es so, ne, Reporterin sein oder Beiträge machen, kann ich richtig gut, aber moderieren, oh mein Gott, das kann ich ja gar nicht. Und dass man sich selber mal wundert, oh Gott, warum setzen die mich hier ein? Wann kommen die dahinter, dass ich das total scheiße mache und setzen mich ab?
Ja, ja, genau. Deswegen, das ist nämlich auch wichtig daran, das ist ein dimensionales Konzept. Ne? Also es kann auch sein, dass du ganz lange Zeit in deinem Leben gar nicht davon berührt bist, aber 70% aller Menschen sind irgendwann einmal in ihrem Leben von diesen Gedanken betroffen quasi. Und daran merkt man ja schon, ne? Da das nicht durchgehend sein muss, kann das eben sich auch auf Teilbereiche beziehen. Es kann sogar sein, dass es der gleiche Bereich ist, aber einfach nur der Kontext sich verändert. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel sagst, ja, ich bin eine super Moderatorin im offenen Kanal, aber wenn ich jetzt in so ein echtes Radio gehe, dann glaube ich da irgendwie nicht mehr dran. Ne? Deswegen, also es kann sogar die gleiche Tätigkeit sein, aber nur in einem anderen Kontext und das kann schon da ausreichen, dass wir plötzlich uns nicht mehr kompetent genug fühlen.
Du hast eben von der kognitiven Dissonanz gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was du damit genau meinst.
Das entsteht eben, weil ich in der Meinung bin, ich bin so mittel bis gar nicht kompetent, und aber es sagen mir ja die anderen nicht. Ne? Das ist ja das Schlimme in Anführungszeichen. Von außen bekomme ich ja nicht zurückgemeldet, ja, geh mal nach Hause, moderier mal deine eigenen Familie hier, sondern die sagen ja, nee, mach mal, finden wir super, mach mal hier Primetime für uns. Ne? Und das muss man ja irgendwie ausgleichen. Also kognitive Dissonanz wollen wir nicht haben. Das ist ein sehr unangenehmer Zustand. Und die perfekte Lösung ist dann ja, du bist eine Hochstaplerin. Du spielst dir das halt vor, ne? Das ist ja sozusagen, in dem Moment ist das ja die Lösung. Ach, deswegen denken die, du bist so kompetent, weil die haben es einfach nicht gerafft. Und du hast einfach nur so getan, als wenn du jetzt Moderatorin wärst. Und da haben die halt gedacht, dann wird's schon stimmen. Die haben halt nicht genau genug hingeguckt. Und so haben wir ja erstmal diese kognitive Dissonanz aufgelöst. Und deswegen, das ist eigentlich ein schlauer Move von unserer Seele, ne? Wir sagen dann halt, ach so, wir sind wirklich zwar nicht kompetent genug. Und warum andere das nicht merken, ist, weil wir spielen denen einfach was vor. Wir sind jetzt zufällig in diese Position geraten und tun dann halt so, als wären wir das. Und die glauben es aus Versehen. So. Kurzzeitig ist das also eine ganz gute Lösung. Dann kommt natürlich aber der nächste Schritt, dass man denkt, ja scheiße, wenn ich also nur ein Hochstapler, Hochstaplerin bin, ja, dann wird das ja auch in naher Zukunft höchstwahrscheinlich mal irgendwem auffallen.
Und dann fliegt man auf und ist raus.
Dann bin ich geliefert.
Ja.
Das ist ja noch schlimmer. Nichts können ist ja schon schlimm, aber so tun, als würde man irgendwie was können, das ist wirklich, wirklich schlimm.
Das heißt, die Menschen werden eher versuchen, sich sozusagen klein zu halten selber, um nicht in diese Situation zu kommen. Oder was hat das für Folgen? Oder entwickeln die dann, weil ich stelle mir auch vor, wenn man sich die ganze Zeit solche Gedanken macht, kann man auch mal schnell mal eine Angststörung entwickeln daraus, oder? Wenn
genau.
Einen das so die ganze Zeit eben auch umtreibt, ne, dass man da so auffliegen könnte. Das macht ja Angst.
Genau, also das Imposter-Phänomen ist eben keine Krankheit, aber ich sag mal, ist ein guter Nährboden. Ne? Ja, entweder man könnte eine Angststörung entwickeln. Und das ist natürlich das Erste. Bei allem, was ich so tue dann, begleitet mich natürlich die Angst aufzufliegen. Und das ist natürlich eine starke Belastung. Ne? Also ist natürlich nicht angenehm. Und genau das, was du sagst, ich muss das natürlich massiv verstecken. Es darf ja jetzt auch auf gar keinen Fall einer mitbekommen, dass ich hier nur rumhochstapel. Ne? Also sollte ja möglichst alle weiter das Spielchen hier mitspielen. So, ne? Und so schwanke ich eben immer zwischen so tun als ob und dem Gefühl, ich kann dem ja gar nicht gerecht werden, weil ich bin ja der Überzeugung, ich kann es halt inhaltlich einfach gar nicht. Und dieses Gefühl, ich will jetzt auf gar keinen Fall, darf das irgendjemand mitbekommen, führt ja auch dazu, dass ich zum Beispiel über dieses Phänomen selbst gar nicht spreche. Weil wenn ich absolut als nicht, ich will also auf jeden Fall als so kompetent wie möglich wahrgenommen werden, weil ich mir ja schon gar nicht über den Weg traue, dann stelle ich mich natürlich nicht hin und sage meinem Chef, ja danke, dass ich moderieren darf, aber ich habe die Hosen bis zum Anschlag voll, ne? Aber muss ich ganz ehrlich sagen, mutig, dass sie mich hier einsetzen. Das ist ja so, aber es würde mir ja eigentlich viel besser gehen, wenn ich damit offen umgehen würde, ne?
Weil es nimmt Druck raus eigentlich.
Auf jeden Fall, ja.
Ja,
ja, und auch tatsächlich diese Angst, die wir haben, dass wenn man diese Selbstzweifel zugibt, dass das als inkompetent wahrgenommen wird, das stimmt auch überhaupt nicht. Also das ist ganz häufig so, dass das eher als mutig wahrgenommen wird. Von daher, das ist auch was wir ja dann gar nicht überprüfen, die Hypothese. Ne? Also ich sag mal so, das erste Mal an ein Mikro treten, wo Millionen Leute zuhören, so, ne, ich meine, wer hat da keine Angst?
Ja.
So, ich meine, was weiß ich, fällt in Ohnmacht, rülpst, was weiß ich, was kann man sich da tausendfach daneben benehmen? Da gibt's ja, also da müsste man ja schon auf eine andere Art auffällig sein, wenn man da sagt, nee, wird Bombe.
Ja.
So, also deswegen ja. Wäre ja eigentlich das Zugeben, boah, ich habe ganz schön Angst, wäre ja eigentlich gut. Also in meinem Job mache ich das. Ich habe bearbeite ja auch in der Ausbildung und da sage ich allen meinen Supervisanten immer so, ich habe die Hosen voll. Gehabt am Anfang, ne? Also ich habe auch jetzt noch Situationen, wo ich denke, boah, krass, wie löse ich das denn jetzt oder so, ne? Und das ist immer so, als würde man so einen Damm, es ist manchmal wie so ein Dammbruch, da kommen sie alle raus, ja, oh Gott, ich habe auch so viel Angst. Ja, ich habe richtig geschwitzt in der Sitzung und so weiter, ne? Also tatsächlich, dass jemand sozusagen sich die Sorgen macht, nicht gut genug zu sein, ist eigentlich eher zumindest ein Zeichen dafür, dass er die Sache ernst nimmt.
Ja.
Also deswegen, meistens sind Menschen kompetenter. Also ich hätte lieber einen Chirurgen, der schwitzt, während er mich operiert, als jemanden, der sagt, ich bin aber King Louis. Schnibbel ich mal eben raus nebenbei.
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, ich hätte ganz gern einen, der nicht vor Angst mit den Händen zittert.
Ja,
das stimmt
genau.
Schon, ne?
Und
natürlich
schon
muss man,
schöner.
Also ist auch so ein gewisses Kompetenzerleben ist ja auch kein Schaden. Mhm. Aber wenn jemand wirklich von Natur aus jede Aufgabe annimmt und keine Sekunde daran zweifelt, dass er irgendetwas nicht können könnte, Das finde ich bedenklich. Da hätte ich eher, würde ich weniger vertrauen.
Jetzt hast du gesagt, mit den also Selbstzweifel, massive Selbstzweifel ist ein Symptom. Gibt es noch mehr?
Ja, ich muss dann ja einerseits mich verstecken die ganze Zeit und ich muss natürlich auch auf möglichst alle anderen Arten und Weisen gucken, dass jetzt keiner merkt, dass ich es eigentlich nicht drauf habe. Und das mache ich in der Regel mit einer Überkompensation.
Ah.
Das heißt, also ist mir auch gar nicht, weiß ich gar nicht, was damit gemeint sein könnte. Man liest also 5 statt 2 Fachbücher.
Ach.
Man lernt davon 3 immerhin schon mal auswendig. Sicher ist sicher. Man bleibt vielleicht extra lange im Büro. Man bereitet sich sehr, sehr gut vor auf Dinge, auch auf Dinge, die vielleicht unwahrscheinlich sind. Und ich mache eben alles, was ich mache, mit einer ganz starken Gründlichkeit, mit einer sehr großen Genauigkeit, einer Ernsthaftigkeit, so, ne? Also so diese Einstellung mal 5 gerade sein zu lassen, das kann ich mir natürlich gar nicht erlauben bei meiner Inkompetenz, so, ne? Deswegen, wenn ich schon jetzt in dieser Position bin und das mache und irgendwelche Leute irgendwie auf die Idee gekommen sind, dass ich das könnte, dann muss ich mich halt schon richtig, richtig reinhängen. Und auch hier haben wir wieder eine Gefahr. Wir können dann natürlich dadurch leicht in so Überforderungsschleifen reingeraten und eben auch dann in Richtung Erschöpfungsdepression oder ähnliches dann rutschen.
Ja.
Auf der einen Seite gibt es diesen Kompensationsstil, es gibt aber auch einen etwas überraschenden Kompensationsstil. Und zwar, ich kann natürlich auch, wenn ich wirklich gar nicht davon überzeugt bin, ich muss ja so zumindest den Glauben haben, also ich habe den, wenn ich 5 Fachbücher gelesen habe und 3 davon auswendig kann, bin ich schon der Meinung, ist okay. Es kann aber auch Menschen geben, die sagen, nee, da bin ich, selbst dazu bin ich nicht kompetent genug. Und dann fallen die eher in so ein Prokrastinationsverhalten. Das ist dann so ein bisschen eher Selbstdemontage, dass ich halt die Sachen so lange vor mir herschiebe, weil ich so große Angst habe zu versagen, dass ich dann halt wirklich so self-fulfilling prophecy-mäßig dann wirklich auch schlechte Leistungen abliefere, weil ich viel zu spät anfange. Genau, oder dann eben nicht so gründlich bin, weil mir die Zeit fehlt oder weil ich mich nicht mehr traue, wirklich ins Thema einzusteigen und so weiter. Das gibt es auch.
Das kenne ich auch manchmal, dass ich manche Sachen, wenn ich sie dann fertig mache, dann denke ich so, oh, jetzt bloß nicht nochmal durchlesen. Und Augen zu und durch wird schon, schnell weg damit, um mich nicht nochmal damit auseinanderzusetzen oder zu merken, ja, was ich möglicherweise nicht gut gemacht habe.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist ja eigentlich blöd, ne?
Ja,
weil es ist ja
dumm.
Schlecht für dich, weil wäre ja gut, wenn du noch einen Fehler findest oder wenn du liebevoll zu dir sagst, ach Mensch, das und das kann man noch ändern, aber das ist halt nicht selbstwertdienlich in dem Moment und deswegen lässt man es lieber sein, ja. Ja, dann entwickle ich dann darüber natürlich auch Angst in anderen Bereichen. Nicht nur sozusagen die Angst aufzufliegen, sondern auch jede neue Aufgabe macht mir natürlich tendenziell viel mehr Angst, als wenn ich davon ausgehen würde, ja, wird schon passen irgendwie, ne?
Ja.
Und was dadurch eben entstehen kann, ist so ein Vermeidungsverhalten, dass ich möglichst wenig Verantwortung übernehme. Lieber, dass noch 5 Kollegen drüber gucken. Nee, Führungsposition, boah, da muss ich am Ende entscheiden. Das geht natürlich gar nicht. Und obwohl eben andere mir das vielleicht schon lange zutrauen und ne, mir schon mehrfach irgendwie höhere Positionen angeboten wurden, sage ich trotzdem immer, nee, danke, ich bin super zufrieden, so wie es ist. Ne?
Richtig blöd ist aber ja, wenn man selber so die Vorstellung hat, oh, ich will unbedingt mega Karriere machen und Karriere machen und richtig viel Geld verdienen, ist auch extrem wichtig für mich und für meine Sicherheit. Und dann aber gleichzeitig das Gefühl zu haben, so, ha, eigentlich kann man das gar nicht, aber hä, man muss ja.
Genau.
Ja.
Das haben ganz viele, ne? Also es ist auch ein Phänomen, was wirklich auch Menschen in höheren Positionen tatsächlich häufiger betrifft. Und da ist es oft so ein Dilemma zwischen, ja, okay, was sagen die Kollegen, wenn ich jetzt einfach ewig hier hocken bleibe, so, ne? Aber ich muss also nach oben fallen quasi langsam mal. Aber das macht mir natürlich noch viel mehr Angst, weil dann bin natürlich ich diejenige, wo der Hut hängt, ne? Also, sag mal so? Nee, ne?
Nee, aber klingt gut.
Ja, genau. ab jetzt sagt man das so.
Wo der Hut hängt.
Ja, also der verantwortlich ist, meine ich damit.
Ja, ja.
Ja.
Das habe ich auch schon mal gehört, der hat den Hut auf.
Wer ja,
hat denn hier,
genau.
Hat meine frühere Chefin immer gesagt, wer hat denn hier den Hut auf?
Und ja, genau, sowas Anfang, meinte ich in der Art.
Am Anfang habe ich das immer überhaupt nicht geschnallt.
Ach was so. Du kanntest das
also,
nicht?
Ja, ich kannte das überhaupt nicht. Und dann ach, dieses geil. Bild, ich fand das am Anfang, fand ich das total befremdlich. Ich denke mal so, wieso ein Hut auf? Wer? Warum muss immer irgendeiner den Hut aufhaben?
Zurückgefragt. Und wer hat die Pappnase auf?
Ja. Der, der den Hut aufhat, hat auf jeden Fall auch die Pappnase auf.
Meistens, ja. Genau. Genau, was mir auch natürlich Sorge oder Ängste bereitet, sind zum Beispiel so Dinge wie Gehaltsverhandlungen. Ich muss ja auch eine gewisse Kompetenzüberzeugung haben, wenn ich auf die Kacke haue und sage, hey, ich hätte gern doppelt so viel, ne? Oder was weiß ich, ne? Man kann natürlich ein bisschen sinnvoller verhandeln, das ist jetzt keine Anleitung.
Wer weiß.
Manchmal ist auch das, habe ich auch schon gemacht. wenn ich der Meinung bin, boah, das ist ja gar nicht wert, was ich hier mache. Mhm. Also eigentlich möchte ich ja entschuldigen, ich möchte mein Gehalt eigentlich zurücküberweisen aus Entschuldigung, weil ich ja alle nur betuppe und alle irgendwie allen hier was vorspiele nur.
Betuppe?
Ne?
Ja. Auch so ein Wort, was ich noch nie gehört habe.
Du, ich bemühe mich hier um Varianz.
Betuppe.
Obwohl das, glaube ich, exklusiv ist, weil ich glaube, in Bayern weiß niemand, was betuppen heißt. Obwohl, ist das,
vielleicht ist es bayerisch.
Dialekt?
Ja, ja. Ich habe das noch nie gehört, ich kann es dir nicht sagen.
Keine Ahnung.
Was heißt es denn?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich was ganz anderes. Ich bin hier ja auch nur ein Hochstaplerin.
Ach so, ja, richtig. Ich sollte nicht so viel hinterfragen, das macht dir sonst
Stress.
Nee, bitte
nicht, das macht mir Angst, ja, genau.
Okay.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, aber gerade die Leute, was du gerade gesagt hast, die dann aber aus Karrieregründen oder weil sie sagen, ich muss ja was leisten, was andere auch messen können, die sind dann ja in höheren Positionen, dann müsste doch das Imposter-Phänomen sich
selber aufheben.
Ja, ganz genau. Mhm. So, und hier ist der Grund, warum es das nicht tut. Weil ich natürlich, wenn ich vom Imposter-Phänomen betroffen bin, auch einen besonderen Attributionsstil habe. Sprich, besondere Ursachen für den vermeintlichen Erfolg zuschreibe.
Mhm.
Das heißt, wenn mir dann was gelingt, ne, und der Chef sagt zum Beispiel, gut gemacht, ne, oder die Chefin sagt, wäre cool, wenn du mal eine andere Position in dieser Firma bekommst, so, dann denk,
ein paar mehr Hüte aufsetzen.
Genau, wir haben ja noch ein paar andere Hüte für dich. Dann sage ich mir natürlich, boah, das ist Glück.
Ja.
Reiner Zufall, die gehen die Leute aus, ne? Mhm. Die haben niemanden mehr, ne? Es ist reines Glück. Oder absoluter Zufall, das hätte man jedem angeboten, ne?
Mhm.
Oder auch, ja, dann muss das ja auch ein ganz mieser Job sein, wenn sie ihn mir anbieten, dann, ne?
Ja.
Oder, ja gut, die finden mich halt nett, ne?
Mhm.
Also die finden mich jetzt halt so im Umgang, ich bin ja auch freundlich zu den Leuten, die checkt halt gar nicht, dass ich nichts drauf habe einfach, ne? Und deswegen, das ist dafür verantwortlich, warum das so aufrechterhalten werden kann. Also das ist, und das kenne ich sehr, sehr gut, ne? Also da werde ich niemals vergessen, ich habe im Studium eine Diplomprüfung gemacht und zwar bei einer sehr renommierten Professorin in einem komplexen Gebiet, kognitive Neurowissenschaften. Das ist jetzt nicht simpel zu verstehen oder so, es gibt sehr schwierige Zusammenhänge da. Ich hatte natürlich als verbriefte Hochstaplerin die Hosen voll vor dieser Prüfung, trotz meiner ganzen Glückspullover und Unterhosen und so weiter, die man schon aus anderen Folgen kennt. Und ich habe natürlich wie eine Berserkerin gelernt. Ne?
Mhm.
Also ich habe wirklich ich kann es teilweise bis heute noch auswendig, so gut habe ich das gelernt. Und ich habe wirklich riesige Gebiete mir ins Hirn geprügelt, weil ich einfach, es wäre mir auch ganz unangenehm gewesen zu versagen vor dieser Frau, weil ich die wirklich bewundert habe. Das ist eine ganz tolle, wirklich, die macht tolle Forschung und so weiter. So, und dann bin ich in diese Prüfung reingegangen, so absurd vorbereitet, dass die Frau dann halt zurückgemeldet hat, ja, mega, ist eine 1-0, wollen Sie hier anfangen zu arbeiten? Und da müsste man ja denken, okay, jeder normal tickende Mensch würde doch da rausgehen und denken, wow, ich bin einfach Einstein, wie geil bin ich? So, ne? Mitnichten. Es gab eine Situation in der Prüfung, wo die Frau gesagt hat, wie würden Sie dieses und jenes Phänomen denn untersuchen? Denken Sie sich mal einen Versuchsaufbau aus. Und ich war da am Überlegen, ja, wie würde man das jetzt machen können und so weiter und hatte gerade mir was so zurechtgelegt im Kopf. Es hat aber vielleicht so ein paar Sekunden gedauert oder so oder weiß ich wie lange.
Mhm.
Und sie wollte mir so ein bisschen unter die Arme greifen und ich hatte mir gerade was überlegt und sie sagte in dem Moment, wenn Sie das jetzt an mir untersuchen wollen würden. Und ich war aber so in diesem Thema drin, dass ich das gar nicht richtig wahrgenommen habe, habe ich gar nicht richtig gehört. Und meine Antwort war dann, ja, da würde ich eine Läsionsstudie machen. Also eine Studie, wo ich quasi, was sie jetzt gerade in den Ring geworfen hatte, also wo ich ihr Hirn schädigen würde.
Oh mein Gott.
Genau. Und das war das Einzige, was ich aus dieser Prüfung mitgenommen habe. Ich habe gedacht, ich müsste mich überfahren lassen oder auswandern oder einfach mich exmatrikulieren, nie wieder an diese Uni zurückgehen, weil ich sowas Schlimmes, Peinliches und Unverschämtes zu dieser Frau gesagt habe. Das war das Einzige, was ich da mitgenommen habe. Ich dachte, okay, die muss mich für komplett bekloppt halten, wenn ich ihr sage, ja, ich würde ihr Hirn schädigen. So, die hat das, ich bin mir sicher, die hat das gar nicht wahrgenommen. Ne? Die hat auch nur, die haben kurz gelacht, so auch die Beisitzer. Ne? Ich meine, mein Gott, die haben den ganzen langweiligen Prüfungstag. Das ist ja wirklich, die haben sich wahrscheinlich gefreut, dass mal irgendwas Witziges passiert ist oder so. Ne?
Ja.
Das war das Einzige, was ich mitgenommen habe. Die haben mich natürlich auch in meiner Welt krass ausgelacht. So. Ja, und so kann so ein Imposter-Phänomen sich natürlich wahnsinnig gut aufrechthalten. Scheißegal, was du für Rückmeldungen bekommst. Ja. Es ist wirklich komplett egal. Sobald du die Rückmeldung bekommst, dass was gut ist, ist es nichts mehr wert.
Ja.
Genau, und das bedeutet dann aber auch, dass man sich in der Regel nur sehr kurz über Erfolge freut, ne? Dass man sagt, ja, okay, das war jetzt auch selbstverständlich, ne? Aber eigentlich müsste ich das und das alles noch erreichen, ne? Dann ist es auch häufig so, dass Menschen, die davon betroffen sind, Fehler krass überschätzen. Dafür ist ja auch dieses Beispiel, ne? Ich meine, ich habe ja, so eine Prüfung geht ja eine halbe Stunde. Ich habe eine halbe Stunde offensichtlich nichts Falsches von mir gegeben, aber dieser eine Satz, das hat natürlich den Ausschlag gegeben, dass die, ich bin da rausgegangen und in meiner Welt haben die halt gedacht, mein Gott, die ist ja komplett plemplem. So, das haben wir noch nie erlebt, so eine bekloppte Studentin. So. Das heißt so, der Fehler in Anführungszeichen wird krass überschätzt. Und das finde ich ein Phänomen, mit dem ich mich oft auseinandergesetzt habe, egal was du machst, egal was du leistest, egal welche Hürde du nimmst, es genügt nie.
Ja.
Und das ist wirklich so eine Sache, das fand ich eine recht bittere Erkenntnis.
Ja.
Weil ich eigentlich die erste Hälfte meines Lebens immer gedacht habe, ja, okay, das muss ich jetzt noch erreichen, wenn ich das geschafft habe.
Aber dann geht's ja.
Dann,
ne?
Bin ich, dann ja. Genau, dann kann ich mich langsam mal ein bisschen entspannen.
Ja.
So, ne? Und dann habe ich irgendwie das nächste gemacht, dachte, ja, okay, das war jetzt okay, aber das wäre jetzt noch, ja. Und also nach der 10. Hürde oder so, wo ich gemerkt habe, nee, da ist doch schon die nächste am Horizont. Selbst wenn ich das jetzt hier geschafft habe, es wird ja nie, und da habe ich so für mich selber, war das so eine Erkenntnis, das Monster wird nie zufrieden sein.
Ja, man bagatellisiert es dann ja auch so von wegen, ah ja, so schwer war es ja auch gar nicht. Ja, kein genau. Wunder, dass ich das geschafft habe.
Ja.
Aber hier das da. Ne,
das wäre krass, genau. Aber wenn ich das schaffen würde, dann würde ich bestimmt mit mir zufrieden sein. Aber es ist natürlich, wiederholt sich das immer wieder.
Funktioniert nicht.
Ja. Bei jeder Sache, die ich erreiche, denke ich hinterher, ja gut, der Beweis, dass ich es geschafft habe, ist ja Beweis genug, dass es lächerlich ist. Ne? Was auch damit dann einhergeht, ist natürlich, dass ich Komplimente ganz schlecht annehmen kann.
Kenne ich gar nicht.
Kenne ich nicht.
Genau.
Nee, das kenne ich nämlich auch. Das finde ich nämlich auch, wenn Leute dann so sagen, ja, aber ist ja krass, was du so alles kannst. Oder jetzt mit dem Podcast zum Beispiel, was du so alles weißt. Ne? Ich muss es auch direkt demontieren. Nee, ich schreibe mir das ja alles auf. Ne?
Schreibst du dir gar nicht auf? Erzähl doch keinen Quatsch.
Ja, oder ich sage dann, ja, nee, das habe ich alles nur gelesen.
Ja.
Ich meine, ja gut, hätte ja auch keiner erwartet, dass ich es jetzt alles selbst erfunden habe oder so. Ne? Aber ich kann das nicht so stehen lassen. Ich kriege die Krise davon.
Ja.
Und deswegen, das ist halt zum Beispiel auch so ein Zeichen, zum Beispiel in Mitarbeitergesprächen. Ne? Menschen wissen dann oft auch gar nicht, wie man adäquat reagiert. Wenn dir jetzt jemand sagt, ja, war ja krass, was du da geliefert hast, was sagst du denn dann?
Hä?
Ja.
Hä? Was? Nee. Was? Hä?
Genau, und das ist ja eigentlich keine souveräne Reaktion so, ne?
Nee, ist auch keine souveräne Reaktion. Das
ja.
Ist richtig.
Und deswegen, eigentlich müsste man ja, wenn man sozusagen wirklich faken wollen würde weiter, müsste man ja sagen, ja, vielen Dank, ja, war auch viel Arbeit.
Ja, wenn, dann sage ich nochmal eher so, ja, das war ja auch, hat ja hier der oder der
genau.
Ne, vorbereitet. Ja, das
ja,
war ja.
Ja
auch hier, also ne, war ja gar
genau.
Nicht.
Genau, schnell immer auf andere schieben. Ja, ja, mache ich auch immer gerne. Ja. Ja, aber es ist eigentlich blöd, ne?
Also, eigentlich dumm, ja.
Ja.
Man liest und hört ja auch häufig, dass häufiger Frauen betroffen sind als Männer. Und ich habe es auch gerade in dem neuen Buch von Mareike Kaiser gelesen. Also wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht.
Ja.
Übrigens erschienen, glaube ich, bei Rowohlt. Jedenfalls schreibt sie in dem Buch nämlich auch, in dem Buch schreibt sie auch davon, dass eben gerade Menschen, die aus ArbeiterInnenfamilien kommen, ja einfach so verinnerlicht haben, sie sind, also weil sie das ja natürlich auch eben oft erleben, sie sind hier irgendwie nicht richtig, sie sind hier so ein Fehl am Platz und immer wieder merken, ah, da habe ich vielleicht ein Defizit, hier habe ich vielleicht ein Defizit. Das fördert das ja wahrscheinlich auch. Ne? Gibt es dazu auch irgendwelche Erkenntnisse?
Ja, also es gibt Erkenntnisse dazu, dass Menschen eher betroffen sind, wenn sie zum Beispiel Dinge als Vorreiter machen. Also zum Beispiel als Erster in der Familie studieren oder also wenn ich in ein fremdes Land gehe und mich da behaupte und durchsetze, dann ist das ja auch, mache ich das ja auch als Erster. Ne? Das passt dazu und deswegen kann das gut sein, dass Menschen mit solchen Hintergründen eher von sozusagen diesem Imposter-Phänomen heimgesucht werden. Aber ich möchte ein ganz großes Aber setzen, weil auch deine Frage, ne, ob Frauen mehr betroffen sind, ja, eine leichte Mehrheit ist da zu finden, aber es sind sehr viele Männer auch. Es wird aber in den Medien vor allen Dingen eher Frauen zugesprochen. Und da gibt es auch sehr wütende Artikel, so hört auf, Frauen immer zu unterstellen, dass sie Imposter-Syndrom haben, weil natürlich all diese Gruppen, die du jetzt beschrieben hast, von struktureller Diskriminierung auch betroffen sind einfach. Mhm. Ne? Und wenn du als Frau irgendwo ein Konzept vorstellst, dann gucken natürlich erstmal alle blöde aus dem Fenster. Und wenn das gleiche Konzept dein etablierter, männlicher, weißer, alter Mann-Kollege das vorstellt, dann sind alle schneller begeistert. So. Mhm. Und deswegen ist das so teils, teils. Einerseits klar, durch deine spezielle Sozialisierung neigt man natürlich auch eher dazu, sich unpassend zu fühlen. Das liegt aber jetzt nicht nur daran, weil du es dir selber nicht zutraust, sondern auch, weil du das halt eben von der Gesellschaft überall an jeder Ecke zurückgemeldet bekommst. Ja. Ne?
Wichtiger also, Punkt, ja.
Ja, also auch Lehrer behandeln ja schon Kinder aus ärmeren Verhältnissen einfach anders, ne? Und da gibt's viele, die noch in diesen Schubladen denken, ja, dann kann da ja nichts draus werden oder so, ne? Und das ist natürlich was, das spüren Kinder ja permanent. Und deswegen, also das ist so einerseits, andererseits, ich finde es gut, dass wir über das Imposter-Phänomen sprechen und dass wir auch gucken, ne, das so aus diesem Tabu rausholen. Wir sind ungefähr alle davon betroffen. Ich meine, 70%, was ist das für eine Zahl?
Das ist ja krass. Riesig, ne? 70.
Ja. Und deswegen, das sind ja mega viele Menschen, die das betrifft. Kaum jemand spricht aber darüber. Vor allen Dingen in gewissen Bereichen. Wir haben ja immer noch komische Bubbles, ne? Ich meine, du bist in den Medien und ich bin im Sozialbereich. Aber das heißt noch lange nicht, dass jetzt in der Führungsebene bei Audi darüber gesprochen wird oder so, ne? Da sind aber genauso viele betroffen, so, ne? Deswegen, ich finde das gut, dass wir da offen drüber sprechen. Aber manchmal wird es eben auch so als Deckmantel benutzt, ne? Ja, Glass-Ceiling-Effekt, ne? Dass Frauen nicht in Führungspositionen kommen. Ja, die sind einfach nicht selbstbewusst genug, ne? Und das ist natürlich Quark. Also ja, natürlich wird uns auch anerzogen, nicht selbstbewusster nach vorne zu gehen, weil sonst sind wir ja auch Karrierefrauen. Ich meine, es gibt ja keinen Karrieremann. So, allein das finde ich schon immer so, hä?
Naja, ja. Ist voll der Karrieretyp.
Ja, Typ, aber das ist typ. Ja was Positives. Ne? Ja, ja. Eine Karrierefrau ist irgendwie eher aber so eine verhärmte Alte, die keine Kinder will.
Verhärmt? So. Verhärmt?
Ja, oder nicht?
Naja, für mich ist das so eine, ja, ja, ich habe da auch interessante Bilder im Kopf, auf jeden Fall. Ja, knallhart, ne? Aber
ja, genau.
Karrieretypen, weiß ich auch nicht, finde ich jetzt auch nicht unbedingt sympathisch.
Also wenn jetzt stehen. Kommt jetzt einer nach Hause und sagt, ja, ich habe eine neue Partnerin, ist eine Karrierefrau. Das ist ja jetzt nicht so, wird jetzt nicht so gut aufgenommen, wie wenn eine Frau nach Hause kommt und sagt, ja, ich habe einen neuen Partner, der ist ein Karrieretyp.
Also würde ich, wenn du jetzt mit einem neuen Typen ankommst und sagst, das ist voll der Karrieretyp, der würde ich, wäre ich nicht so gut.
Wieso, ich habe voll den Karrieretyp.
Das ist voll, nein.
Das ist ein mega Karrieretyp.
Nein.
Der geht ab, der Schmitz Katze geht er. Ja, das sind natürlich.
Also dieses Attribut würde mich jetzt eher verunsichern. Ich denke, wie, der ist nur fokussiert auf seine Arbeit, der will unbedingt nur Karriere machen und sonst ist nichts dahinter.
Oh. Ja, vor allem Karriere ist ja auch so inhaltslos, ne? Kommt ja auch drauf an, wo jetzt.
Ja, das war so. Das war.
Kann ja auch als Warlord Karriere machen oder als Drogendealer oder was weiß ich.
Stimmt, das wäre besser. Also, hast recht.
Nee, aber deswegen, also warum, das ist ja sowieso eigentlich so konnotionslos im Grunde, dass wir es eigentlich gar nicht beurteilen könnten. Trotzdem haben wir da,
ja,
da hast du recht, krasse Meinung.
Haben wir, ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwurft.
Ja, wie immer.
Oder wie das genau. Heißt. Lass uns nochmal, aber wir sind ja immer noch, also wir sind ja so ein bisschen jetzt reingerutscht auch in den Bereich, so wo kommt das her, ne?
Ja.
Also, weil das jetzt zum Beispiel Diskriminierung, auch strukturelle Diskriminierung, aber generell Diskriminierung dazu beiträgt, dass man zum Beispiel Selbstzweifel auch entwickelt, ja. Finde ich total nachvollziehbar. Was weiß man denn generell zur Entstehung dieses Imposter-Phänomens? Also woher das bei den einzelnen Menschen dann kommt?
Also eine gute Voraussetzung ist natürlich ein geringer Selbstwert.
Eine gute Voraussetzung.
Genau, jetzt für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben, weil sie gerne eins hätten.
Ja.
Ich hätte gerne ein Imposter-Phänomen. Ich fühle mich so gar nicht wie ein Hochstapler. Ich fühle mich einfach richtig authentisch und kompetent. Ich würde gerne mehr Hochstaplerin sein. Für die kommt jetzt hier die Anleitung. Gut wäre ein geringer Selbstwert. Da ist jetzt schade für alle, die eine wirklich wertschätzende und positive behütete Kindheit hatten, ist schon mal schlecht. Weil das führt oft dazu, dass man einen guten Selbstwert hat. Wenn vor allen Dingen, also wir erlernen unseren Selbstwert und wenn da vor allen Dingen Leistung und Erfolg erstens wahnsinnig wichtig ist und da vielleicht wieder der Link zu Menschen, die aus sozioökonomisch schwächeren Verhältnissen kommen, da ist es natürlich so, ja, wenn ich kein Geld habe, dann ist mir Geld natürlich wichtiger, als wenn ich aus einer Familie komme, wo wir alle immer schon seit Generationen gut begütert sind.
Muss so. Aber auch nicht so sein, ne? Muss auch nicht so sein.
Ja, aber es sind ja essentiellere Probleme, die sich
ja,
dadurch
das
ergeben.
Auf jeden
ne?
Fall. Ja,
also
ja.
Ich will natürlich vielleicht genauso erfolgreich wie mein Unternehmeropa werden, aber es ist schon was anderes, wenn ich halt am Ende des Monats nicht mehr weiß, was ich zu essen kriege oder
Fall.
Der Kuckuck vor der Tür steht. Da ist es oft so, dass sich auch Menschen daraus entwickeln und sagen, das will ich nicht haben. Ich muss erfolgreich sein in meinem Leben, weil das will ich nie wieder erleben. So, ne?
Ja.
Und deswegen, also wenn mir Erfolg an sich und Leistung sehr, sehr wichtig ist, bin ich natürlich anfälliger dafür. Ne? Wenn ich sage, ja, ich bin ein super Typ, ist eigentlich wurscht, was ich so beruflich mache, ist halt irgendwie Geld verdienen. Ne? Ich kenne sogar jemanden, der hat gesagt, ja, ich gehe auf halbe Stelle runter, weil ich habe ausgerechnet, es reicht mir. Und ich war richtig neidisch, weil ich so dachte, so never ever würde ich das hinkriegen. So, ich arbeite gar nicht für Geld, sondern ich arbeite einfach, damit ich krass viel wupp.
Ja, ja, kann ich total nachvollziehen oder auch generell um so ein gewisses Ansehen oder
ja.
Eine auch also was heißt Ansehen, aber dass man sich halt in der Gesellschaft auch wichtig fühlt oder ne irgendwie
genau.
So dieses also diese Daseinsberechtigung
ja.
Quasi oder dieses
Legitimation.
Das, ja, genau. Das sozusagen, das beziehe ich auch total krass aus meinem Job oder ne
ja.
Also generell so das ja.
Genau, das ist zum Beispiel wahrscheinlich ungünstig gekoppelt, dass Anerkennung, sprich Liebe, ist das Grundbedürfnis, an Leistung gekoppelt ist.
Ja.
Das ist natürlich schlecht.
Auf jeden Fall.
Und dann ist natürlich auch die Fallhöhe groß, ne?
Ja.
Weil wenn dann auffällt, dass du ja nur eine Hochstaplerin bist und alle feuern dich, ne? Ja.
Dann habe ich ja weder Liebe noch Geld.
Ist alles vorbei.
Ist
dann.
Alles weg.
Ja, genau.
Ja.
Und deswegen, das sind natürlich so Konstellationen, die da extrem dazu beitragen. Und das lernen wir als Kinder. Ne? Das ist einerseits sozusagen, wie wir belohnt werden. Also mit Zuwendung, wenn wir gut geleistet haben. Mit Ignoranz oder Abwenden, wenn wir nicht gut geleistet haben. Das ist natürlich extrem schlecht für Kinder. Ne?
Ja.
Und für die Entwicklung von einem Selbstwert. Und dann gibt es auch noch eine andere Sache, sich selbst nicht über den Weg trauen. Das ist auch was wir als Kind erlernen. Also wir haben, also wenn die Rückmeldungen nicht passen, ne?
Mhm.
Also das finde ich zum Beispiel immer, ja, es gibt so manchmal in so Einrichtungen, wo Kinder sind, so dieses, das hast du ganz, ganz toll gemacht.
Ja.
Und wenn das nicht authentisch ist, ne, das ist auch nicht gut für Kinder.
Mhm.
Wenn so wirklich jeden Pups, den man da aufs Blatt schmiert, dann so, wow, ne, du bist halt Picasso irgendwie. Ne? Das ist halt auch nicht günstig. Und im Umkehrschluss, ich weiß, dass es gibt so, mir hat jemand was als Kind rückgemeldet. Das ist auch total komisch, ne? Ich glaube, das war gar nicht degradierend gemeint, sondern das sollte so, ist so ein bisschen so eine verkappte Anerkennung sollte das sein. Aber immer, wenn ich als Kind was gemalt habe und ich konnte ganz gut zeichnen, also ist ja einfach ein Talent sozusagen, das ist ja Zufall, ne? Dann hat einer meiner nahestehenden Angehörigen immer gesagt, ja, wo hast denn das abgemalt? Und das ist total krass, weil ich habe es nicht, also ich meine, man malt es ja natürlich, ich meine, ich habe jetzt keine Rose ausgedacht oder was, ne?
Mhm.
Also natürlich malt man ja im weitesten Sinne irgendwie alles ab, so. Aber mich hat das so verunsichert, dass ich am Ende selber nicht mehr wusste, ob ich das gemalt habe. Also das ist so total komisch und das ist auch so bezeichnend für dieses, wenn ich irgendwie was mache, bin ich immer verunsichert, ist das jetzt gut oder nicht? Ich brauche eigentlich immer von meinem Umfeld die Rückmeldung, ist das, könnte es irgendwie sein, dass das vielleicht doch gut ist?
Mhm.
Kriege ich die Krise, wenn das dann immer so als Fishing for Compliments verstanden wird?
Mhm.
Kennst du das? Wenn du fragst, ja, wie findest du
ja,
das? Und
ja.
Die Leute sagen, ja, ist ja klar, dass das gut ist. Und du denkst so, hä? Nein.
Ja.
Ist eine ernst gemeinte Frage, Mann.
Ja.
Das finde ich immer ganz schlimm.
Ja.
Und das kann eben auch dieses sein, dass man einfach sich unsicher ist seiner eigenen Leistung gegenüber. Man weiß es nicht. Es könnte cool sein, es könnte aber auch total kacke sein. Ne? Man weiß es einfach nicht. Und das ist eben auch was, was man Kindern beibringen sollte, ne? Dass sie einschätzen können, was gut ist, aber auch, was nicht so gut ist. Ne? Das können so Sachen sein, wie sich das entwickelt. Wir können nochmal generell zum Thema Selbstwert, machen wir vielleicht nochmal eine andere eigene Folge.
Ja.
Genau, da können wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen tatsächlich.
Wie man das stärkt, die stärkt.
Ja.
Die Selbstwertkompetenz.
Ja. Genau, da kriegen wir immer irgendwas hin, das passt.
Genau, du hast jetzt die Kindheit angesprochen, das Aufwachsen, ist das tatsächlich immer damit verknüpft?
Genau, das führt dazu, dass wir halt sozusagen gute Voraussetzungen dafür haben. Was meistens noch dazu kommen muss, sind irgendwelche Umbruchszeiten. Auch das ist immer eine Gefahrenquelle quasi, wo so das Imposterphänomen uns beschleichen kann. Und das kann zum Beispiel der Berufseinstieg sein. Da gibt es Studien, die eben zeigen, dass Menschen kurz vor Ende der Ausbildung, die dann eben vor sich haben, so ja, im halben Jahr mache ich das hier selber, dann bin ich der Chef, dass die sehr davon belastet sind. Auch so Dinge wie nach der Elternzeit zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Nein.
Verdrängt.
Ich habe das ja geschickt gemacht. Ich bin ja nach der Elternzeit quer eingestiegen in einen neuen Bereich. Und dann habe ich einfach ganz geschickt was ganz anderes gemacht. Und dann war es sowieso neu.
Also ich kenne das schon, dass ich irgendwie, also ich bin ja auch mal selten lange ausgestiegen. Aber bei meinem ersten Kind bin ich länger nicht berufstätig gewesen. Ich habe mich gefühlt wie der erste Mensch.
Ja.
Also furchtbar.
Krass.
Auch so, ich meine, kognitiv ist mir das klar gewesen, das verlernt man ja jetzt nicht, ne? Oder es ist ja auch irgendwie, ich meine, in der Hauptsache spreche ich ja, ne? Das war mir klar, dass ich das noch kann. Aber es war furchtbar. Ich habe richtig wie ganz am Anfang angefangen zu schwitzen dabei und so. War richtig unangenehm, ja. Das kann eben auch sein nach langer Krankheit, wenn ich wieder in den Job zurückgehe. Oder was auch sein kann, wenn sich eben meine Position verändert. Das heißt, ich habe eine neue Stelle, die eben andere Herausforderungen beinhaltet oder ich habe mehr Verantwortung. Das sind alles so Punkte im Leben, wo man mit höherer Wahrscheinlichkeit darunter zu leiden hat. Kann sein, dass da einer Hunger hat. Oder ist dein Magen nur ein Hochstapler?
Naja, das wollte auch mal was sagen dazu. Ja. Ja, irgendwie so ein bisschen Gamechanger für mich waren in dieser ganzen Geschichte aber auch tatsächlich die Kinder, weil man dann ja auch gezwungen ist, teilweise Sachen nicht mehr 120%ig zu machen, sondern man schafft dann ja leider gar nicht mehr so viel.
Das stimmt.
Und manchmal denkt man auch so, okay, krass, reichte auch.
Ja.
Manchmal. Also gut, es zwingt einen manchmal dann so ein bisschen dazu, mit gewissen Dingen entspannter umzugehen.
Ja,
ne?
Das stimmt, ja. Und man hat ja auch eine andere Quelle noch von Kompetenzen, ne?
Ja, also, das hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben. Ja, ja, das stimmt.
Also vorher, oder das muss ja auch nicht so sein, aber bei mir war das auch so, dass da mein Beruf eigentlich das Einzige war, was ich so gemacht habe. Und wenn sich diese sozusagen Bereiche aufteilen, aus denen wir unsere Kompetenzquellen ziehen, dann ist das auch günstig.
Ja, krass, wie einen das definiert, ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gelesen habe, dass wir eben Kinder immer natürlich, dass Kinder immer gefragt werden, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und es geht immer darum, einen Beruf zu benennen.
Ja.
Und unsere ganze Identität, wie wir uns selber definieren, ist halt so eng mit dem Berufsein verbunden. Und jetzt fällt es mir auch wieder ein, wo ich es gelesen habe, nämlich bei Theresa Bücker, alle Zeit. Genau, da geht es auch darum. Und ich meine, ich hätte es auch mal bei Anna Meyer die Elenden gelesen, ne? Also in unserer Gesellschaft ist es einfach so krass verknüpft, dieses wer wir sind, was wir sind, hängt so krass damit zusammen, was wir beruflich tun.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie wir uns da, ne, weil eben dann auch der Schritt also zum Beispiel arbeitslos zu sein, halt auch deshalb so krass was mit unserem Selbstwert macht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist
oder krank sein und deswegen nicht mehr arbeiten können zum Beispiel.
Total.
Ne? Also wenn ich schwere Depressionen habe, kann ich in der Regel auch nicht jetzt gesichert immer weiter wuppen. Und das ist furchtbar für die Leute, ne?
Ja.
Also auf jeden Fall. Und ja auch krass, ne? Wir fragen halt 5-Jährige. Ich meine, die haben eine komplett andere Realität. Beruf ist für die einfach nur die Scheiße, wo die Eltern nie da sind. Ja. So, ne? Die haben ja keine Ahnung, auch was die Eltern machen, außer dass sie dann immer weg sind oder gestresst, je nachdem.
Ja.
Und deswegen, das finde ich auch total krass. Und bei meinen Kindern kann man das auch, konnte ich das auch lange sehen. Eins meiner Kinder hat ganz lange immer gesagt auf diese Frage, ich werde mal im Wald leben.
Ja.
Und erst seit ganz kurzem sagt das Kind einen Beruf.
Ja.
So, weil es hat das gar nicht verstanden auf.
Ja, aber da würde man sich wünschen, dass diese Unbedarftheit in dem Fall den Kindern noch länger erhalten bleibt. Ne? Weil ich meine, wie eng ist das gedacht, immer nur daran zu denken, also oder was halt auch noch geht, so von wegen, ja, ich will Mutter werden, ne? Mutter oder Vater.
Ja.
Oder halt irgendwie einen Beruf so, ne? Aber so, dass es ja um noch viel mehr geht im Leben gehen sollte. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auch in einem dieser Bücher gelesen habe. Ich glaube, bei Theresa Bücker vermutlich stand dann auch, dass viel besser, man sollte den Kindern beibringen, dass sie glücklich werden sollen.
Ja, genau.
Naja, das ist das Ziel. Ja. So. Wie wahr?
Ja, oder auch, also ich meine, der Beruf, den sich ein Fünfjähriger heute überlegt, ne, den gibt es bestimmt in 20 Jahren noch.
Das ist ja auch schon so.
Ich meine, so schnell wie sich die Dinge verändern, gesellschaftlich und technisch und so weiter, ist ja voll unwahrscheinlich.
Ja. Und was heute haben die Kinder gespielt, denken sich irgendwelche Charaktere aus, die sie dann spielen. Und dann waren sie so am Überlegen, okay, was machen die Eltern beruflich? Und dann war so die Idee, ja, die hat Eltern, die arbeiten ganz viel und sind nie da. Was könnten die denn machen? Und meine Tochter hat dann gesagt, ja, die könnt ja beim Radio arbeiten.
Gute Idee, wollte ich auch sagen.
Oh,
ja.
Da war ich ein bisschen traurig. Ich hätte vorgeschlagen, sie könnte ja im Krankenhaus arbeiten. Und ne, so Ärztin im Krankenhaus oder Arzt. So, da
Schichtdienst.
Schichtdienst. Da dachte ich so, ja, nee, Radio, okay. Gut. Also wenn man das jetzt hat, ne, wenn man sich jetzt erfolgreich das Imposter-Phänomen angeeignet hat und jetzt so richtig da drin aufgeht, aber dann merkt, ah, ist doch nicht so geil.
Ja, macht doch nicht so viel
muss
Fun.
Man, ist das tatsächlich was man dann sein Leben lang mit sich rumschleppt oder darf man also Selbstwert trainieren und dann wird man das auch irgendwann wieder los?
Genau. Und deswegen passt mir das auch nicht so gut, dass wir das Syndrom nennen, ne? Weil das klingt ja schon wie so eine Hautkrankheit, die du dann hast und hast halt Pech so, ne? Und das ist es auf gar keinen Fall. Also es lohnt sich auch daran zu arbeiten, auch immer wieder, wenn man mal wieder davon berührt ist. Also es ist sicherlich nicht so, dass man das dann einmal erledigt hat und dann betrifft dich das nie mehr. Aber sozusagen sich damit auseinandersetzen ist immer lohnenswert auf jeden Fall. Und was ich da empfehle, ist als erstes eine Offenheit. Leute, sprecht darüber. Hallo da draußen. Schreibt uns bitte mal alle, ob ihr das nicht alle auch schon mal hattet. Das wäre schon mal, dass wir das Ganze normalisieren. Ne? Das gehört zu uns Menschen dazu, dass wir zweifeln. Insbesondere in den gesellschaftlichen Zusammenhängen, in denen wir leben. Ja, mein Gott, man wäre ja wahnsinnig, wenn man sich die ganze Zeit für absolut sicher da drinne fühlt. So,
ja.
Ne? Das Zweite ist auch, was wir jetzt auch, wo wir auch so automatisch jetzt hingekommen sind, seine Werte nochmal neu zu definieren. Ne?
Ja.
Also auf jeden Fall möchte ich den nächsten Step noch machen und den nächsten und so weiter. Warum denn genau?
Ja, genau. Das ist, aber warum nur?
Genau, wo soll es denn hingehen? Ne?
Ja.
Das finde ich auch immer, also was mir ganz fremd ist, sind so monetäre Anreize, ne? Wenn Leute immer mehr verdienen wollen.
Ja, ne? Total.
Wo ich immer, da verstehe ich immer gar nicht, was willst du denn machen damit? Ich raff's gar nicht.
So. Ja, ja, wozu denn noch mehr Geld?
Ja, genau. Und am Ende, ich muss dann auch mal sagen, also ist vielleicht ein bisschen negativ gestimmt, aber ich denke halt auch immer ans Ende.
Ja.
Ja, nehme ich das dann mit oder was? So, ich meine,
wir
sterben halt
Kindern.
Am Ende. Ja, hat ja keiner Bock drauf.
Ja.
Deswegen, also da nochmal gucken, wie sind denn meine Werte? Ist mir nicht Zeit vielleicht ein viel höheres Gut als jetzt positive Rückmeldung von meinen Vorgesetzten? Dann ist wichtig, wenn ich mich dann eben dafür entscheide, nee, eigentlich finde ich das Quatsch und eigentlich finde ich das auch blöd, dass ich meinen Wert darüber definiere, wie jetzt andere meine Leistung beurteilen. Dann könnte man sozusagen, oder das ist das Wichtigste, auf der Verhaltensebene das entgegengesetzte Handeln. Das ist eigentlich das, was du immer machst, ne, automatisch, ne? Also die Szenen, die du jetzt beschrieben hast, wo du vielleicht unsicher warst, hast du ja gemacht.
Ja.
So, ne? Dann bist du ja nach vorne gegangen, war ja auch nicht einfach. Ist ja nicht, dass die Leute gewartet haben, so, oh, wir haben hier wahnsinnig viele leere Mikros, sondern du musstest ja auch noch auf Kacke hauen und sagen, hey, ich will das. So, und das ist ja entgegengesetzt Handeln, weil eigentlich möchtest du ja sagen, Entschuldigung, ich kann zwar wirklich mäßig, beziehungsweise, ne, aber du hast ja entgegengesetzt dieser Annahme gehandelt. Und das ist schon wichtig. Und das würde ich auch insbesondere Menschen, die strukturell diskriminiert werden, ans Herz legen, weil nur das der Weg ist, ne? Also Frauen zum Beispiel extra einen drauflegen, bitte in Gehaltsverhandlungen, ne? Also das ist auch immer, ich sage das auch mal ganz offen, ich sage immer meinen Auftraggebern, entschuldigen Sie, gerade als Frau, glauben Sie doch nicht, dass ich jetzt von dieser Gehaltsvorstellung abweiche oder was, ne? Und deswegen, das ist natürlich auch entgegen meinem inneren Kompetenzerleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist es eher, dass ich dann auch manchmal so Übersprungshandlungen mache, weil ich denke, ja gut, wenn ich jetzt nach dem handle, wie es innen aussieht, dann sage ich halt, ja, ich mache es umsonst, Leute. Mhm. Entschuldige, dass ich da bin.
Danke, deswegen, dass ihr mich hier sein lasst.
Ja, genau. Vielen Dank, dass ich diese Arbeit erledigen darf. Mhm. Genau, das ist eben ganz gut. Dann ist es gut, wenn ich auch meinen Blick für meinen eigenen Erfolg schärfe. Das kann ich über verschiedene Sachen machen. Entweder ich schreibe mir mal wirklich auf, was habe ich eigentlich alles schon erreicht? Mhm. Was habe ich, ne, für Kompetenzen? Und das ist auch ein Phänomen bei mir, ne? Wenn ich dann meinen Lebenslauf, ne, der ist dann immer schon so, Gott, wenn ich diese ganzen Qualifikationen da drauf quetsche, dann ist der halt auch mega lang so. Und ich denke mir, wer will die Kacke lesen so, ne? Und daran muss ich ja merken, ja, irgendwas habe ich ja gemacht, irgendwas habe ich ja auch erreicht. Man kann das ja offenbar da draufschreiben, ne? Aber da denke ich dann auch immer so, naja, gut, ist ja selbstverständlich. So. Also da sich nochmal klar machen, ja, es haben aber nicht alle das erreicht und das war auch anstrengend, das zu erreichen. Und da kann man auch sagen, dass das gut ist. Ich kann auch sowas machen wie ein Erfolgstagebuch führen. Also es müssen ja auch nicht berufliche Herausforderungen nur sein, sondern ich kann ja auch, was weiß ich was, sagen, ich bin heute nicht explodiert und an die Decke gegangen. Das finde ich sehr gut von mir. Mhm. Da habe ich Kompetenzen entwickelt in meinem Ärgermanagement zum Beispiel. Auch das fördert insgesamt, dass ich mehr meine Leistungen lerne anzuerkennen. Und was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel, das ist eine leichte Aufgabe, die ich oft verteile in der Praxis auch, abends, bevor man die Äuglein zumacht, um zu schlafen, sich eine Sache überlegen, auf die man eigentlich, mit der man ganz zufrieden ist, die man gemacht hat am Tag. Also das sind alles so, ja, sehr verhaltenstherapeutische Übungen, die aber schon auch einen Effekt haben und die auch dazu führen, dass sich da was verändert langfristig.
Mhm.
Dann kann ich immer noch gerne einen Perspektivwechsel machen. Andere in meiner Position würde ich da auch sagen, dass die nichts können.
Mhm.
Und das ist ja in der Regel nicht so. Wir sprechen ja anderen wahnsinnig viel Kompetenzen zu. Und wenn andere Fehler machen zum Beispiel, dann sagen wir, ach, das war ja gar nichts. Ne? Das ist ja, macht ja gar keinen Unterschied, weil wir wissen ja alle, wie toll die oder derjenige ist. So. Deswegen, das ist auch immer ganz gut. Und einen Realitätscheck zu machen auch. Ne? Da finde ich immer total krass, wenn ich vor vielen Menschen sprechen muss. Hier hört ja keiner zu.
Nee.
Die sind wir ja nur unter uns.
Genau.
Aber wenn ich die auch sehen muss dabei, dann ist das schon so, dass ich meistens sehr, sehr aufgeregt bin.
Mhm.
Und ich dann auch das Gefühl habe, durch diese Aufregung, ich habe immer das Gefühl, ich fange Sätze an und bringe die falsch zu Ende. Also unpassend, weißt du?
Mhm.
Und dann habe ich natürlich das Gefühl, ich stehe da vorne und rede einfach Kraut und Rüben und alle sitzen da und aus Freundlichkeit bleiben sie sitzen, denken aber so, mein Gott, was redet die Frau da? Ne?
Mhm.
Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja Mensch, danke, war ein toller Vortrag, dann nutze ich das, also früher bin ich dann durchgedreht und dachte einfach so, okay, jetzt wollen sie mich wirklich heimsuchen und mich. Und jetzt ist das so, dass ich das als Realitätscheck nehme. Die Leute werden schon wissen, was haben denn Leute für irgendeine Bewandtnis zu sagen, das klang gut, danke,
ja,
als dass es so war. Ne?
Ja.
Und deswegen so einen Realitätscheck öfter mal durchführen, vielleicht auch Leute, die einem was bedeuten, fragen, von denen man weiß, dass sie ehrlich sind. Ne? Wie fandest du das denn? Was ich auch noch als letzten Hinweis immer ganz hilfreich finde, ist zum Beispiel, weil auch das stärkt die eigene Kompetenz, andere unterstützen. Das finde ich total wichtig und das mache ich auch immer. Also ich sage allen möglichen anderen Leuten, haut rein, macht das, traut euch das zu, übernehmt Verantwortung, bringt euch in Positionen, wo sozusagen ihr eure Kompetenzen zeigen könnt. Und auch das stärkt auch mich selber in dem, was ich mache.
Mhm.
Also jetzt im Ausbildungskontext mache ich das natürlich, ne, weil tatsächlich das ja auch meine Aufgabe ist. Ne? Also gute Therapeuten sind eigentlich nur diejenigen, die auch halbwegs davon überzeugt sind, dass sie einigermaßen okay sind in dem, was sie tun. Und deswegen ist das natürlich etwas, was ich als Lehrerin da unterstütze. Aber auch, was weiß ich, irgendwelche Leute, die ich treffe, gerne vor allen Dingen auch Frauen, den ich immer sage, so geh raus, mach Karriere, so verhandel mehr Gehalt und so weiter, ne, weil das sozusagen, das unterstützt auch, das erinnert mich auch nochmal daran, was eigentlich meine Werte sind. Mhm. So. Und deswegen, insgesamt würde das auch zu einer Kultur führen, die irgendwie viel unterstützender darin ist und so, ne, weil es ist ja nicht nur, dass ich mein peinliches Imposter-Syndrom-Problem da habe oder sowas, ne, sondern ist es ja auch so, finden ja auch viele gut. Ist ja toll, wenn einer nicht die Stelle haben will, wenn einer nicht Gehalt verhandeln will und so weiter, wenn einer sehr viel Überstunden macht und so, ne? Mhm. Also es ist ja nicht nur, dass ich meine eigenen Grenzen überwinden muss, sondern dann kommt ja auch noch die Gesellschaft so.
Ja.
Und deswegen finde ich immer, andere supporten ist eine gute Idee.
Ja, das ist ja so der Idealfall, ne? Also, dass man jetzt zum Beispiel, also Realitätscheck oder eben, wenn andere Leute einem auch positives Feedback geben, dass man das dann eben versucht ernst zu nehmen und so weiter. Was macht man denn, wenn man Kritik bekommt? Also das ist ja dann nochmal so wie Öl ins, heißt das Öl ins Feuer?
Ja, genau.
Ja, ne? Wenn man Öl ins Feuer kippt.
Genau, wenn ich sowieso davon überzeugt bin, so, ich fliege hier bald auf, ne? Mhm. Und dann sagt noch einer, ja, klang ein bisschen unsicher in der Moderation da übrigens, ne? Dann denkt man natürlich in dem Moment, okay, es ist Katastrophe.
Ja, ich auf bin jeden Fall.
Kurz vorm Abschuss. So, ja. Ne? Da hilft auf jeden Fall auch der Realitätscheck. Was ist denn dran? Und das, also ich kenne das von mir, ich reagiere extrem unprofessionell auf Kritik. Also nach außen hin geht's, ne? Ich weiß schon, was ich gehört und dann sage ich auch, ja, vielen Dank für das Feedback, so, ne? Aber innerlich,
dann,
genau, aber innerlich denke ich erstmal nur, fick dich, fick dich, fick dich. Und dann,
toll, jetzt muss ich hier wieder ankreuzen, dass es nicht jugendfrei ist.
Wegen fick dich oder was?
Ja. Egal.
Also,
reißen Sie sich
schick
zusammen.
schick dich, denke ich dann. Ich kann ja auch was anderes sagen. Mhm. Bin auf jeden Fall dann erstmal krass ungehalten und muss das auch, also das ist ja wirklich auch total lächerlich, dass ich das so von mir weisen muss. Ne? Und dann kann ich mir erst überlegen, okay, was war denn da wirklich dran?
Mhm.
Und also normalerweise heutzutage ist das ja so, es kriegt ja keiner mehr jetzt von du oder ich, wir kriegen ja jetzt keine vernichtende Kritik mehr, wo Leute sagen, es ist absolut das Letzte, was du hier abgeliefert hast oder so.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass man eben schon, also wenn man jetzt also als Moderatorin in der Öffentlichkeit steht, oder ich meine, man kennt das ja auch eben aus sozialen Medien, ne, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ja dann schon krass angefeindet werden. Und ich meine, so mir persönlich geht das auch so, dass dann teilweise wirklich vernichtende Kommentare per E-Mail ins Studio geschickt werden, die ich dann lesen muss oder die ich dann auf jeden Fall lese und die dann, klar, man versucht das dann auch nicht persönlich zu nehmen, weil oft ist es ja auch nicht persönlich oder, ne, oder es ist halt eben ein Einzelfall und der will vielleicht auch eben, also ich erkläre mir das dann immer so, dass der dann auch andere Probleme hat, die er versucht irgendwie damit zu, also sich damit besser zu fühlen, indem er halt andere niedermacht, so nach dem Motto.
Komisch, dass du nur von er sprichst.
Ja, es sind ja auch nur Männer.
Ich weiß.
Also zumindest tun sie so, als wäre ich, natürlich überprüfe ich die Identität nicht. Aber
das ist schon so typisch, da im Radio rumpaulen, die Moderatorin soll die Fresse halten.
Ja,
das
genau.
Das ist typisch, ja. Ja, also das stimmt natürlich, ne? Also das wäre vernichtendere Kritik so, ne? Und auch da ist es so, ja, als jemand, der seiner Leistung eher unsicher ist, den trifft es natürlich mehr, ne? Also du beschreibst ja, wie du das kognitiv umstrukturierst, ne? Dass du erstmal sagst so, was? Und dann sagst, naja, okay, wer in dem Stil irgendwie andere anonym kritisiert, der kann sie ja nicht mehr alle haben, so,
ja.
Ne? Das stimmt schon. Ja, also ja, stimmt, solche Kritik kriege ich auch jetzt auf Social Media oder so, ne?
Mm-hmm.
Also, ja, letztens, dass die dumme
kleiner Shitstorm.
Die dumme Brigitte soll ihre Fresse halten. Das fand ich auch nicht so cool, aber das ist schon, also damit muss man eben dann zurechtkommen. Und auch da muss man eben das anwenden, was einem da hilft, ne? Sich zu sagen, okay, was ist meine Leistung? Was habe ich, ne? Also bei solchen Sachen, wenn Leute sozusagen mich da inhaltlich kritisieren, dass ich irgendwie zu gesellschaftskritisch bin oder sowas, ne? Da ist es schon so, dass, oder linksgrün versifft, was weiß ich was, so, ne? Da ist es schon so, dass ich mir dann schon auch nochmal sage, okay, ich bin halt so kompetent, dass ich schon weiß, was ich sage. Das ist eben meine Meinung. Und wenn das jemandem nicht passt, bitte. So,
ja.
Ne?
Ja, was mir auch immer ein bisschen hilft dann tatsächlich, ist, dass man natürlich auch mitkriegt bei uns jetzt, dass es halt alle attackiert werden von solchen Leuten. Ne? Also dass es auch nicht nur gegen meine Person tatsächlich geht, sondern dass. Ich weiß nicht, ob wirklich alle, aber doch die allermeisten Moderatorinnen und Moderatoren eben auch solche Nachrichten Fall. Bekommen und ja. halt auch irgendwie so, halt endlich die Fresse oder
alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, glaube ich.
So, ja, eben, genau.
Also ich glaube, alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, genau. Wir haben jetzt wirklich eine minimale Öffentlichkeit, ja. ne, und ja. da geht's ja auch schon los. Und da deswegen, ja.
Da hast du recht, genau. Das ist ein, insofern einerseits auch so ein bisschen so ein Luxusproblem, wollte ich sagen, ist teilweise auch ein Luxusproblem, weil eben ne, das damit verbunden ist, dass man in der Öffentlichkeit steht.
Naja gut, aber es ist halt dein Job, ne? Also
ja, genau. Also gut, aber man muss es ja auch nicht.
Nee, das stimmt schon.
So, es
aber
ist halt, ja, damit, das muss man irgendwie, was heißt, muss man in Kauf nehmen, aber letztlich ist es, glaube ich, schon so, dass man, ja, man braucht seine Strategie, damit umzugehen. Und man muss sich halt eben klar machen, das ist nicht gegen mich persönlich. Nee, genau. Es trifft jeden, der in der Öffentlichkeit steht. Genau. Und so kann man das dann vielleicht besser einsortieren.
Ja, das stimmt schon. Aber ich kenne das auch, dass solche Sachen schon auch treffen. Ne? Ja. Also die gehen ja auch teilweise sehr unter die Gürtellinie, werden sehr persönlich. Und da ist es, brauchst schon eine gewisse Energie, um dann zu sagen, okay, es hat nichts mit mir zu tun einfach, ne? Was denn?
Ich denke nur an, ich glaube, die erste negative Mail, die ich bekommen hatte ins Studio, war irgendwie sowas mit die Plaudertasche oder irgendwie sowas. Oh,
das ist auch so mies, die, ey.
Die Plaudertasche, oh, kann die nicht mal endlich wieder abgelöst werden oder krass. So. Und dann waren aber auch noch zwei, es war auch noch krass, waren auch noch zusätzlich zwei Kolleginnen auch noch mit reingerissen wurden sozusagen. Ah, also ihr wurde gesagt, ja, die Plaudertasche und die beiden anderen Tüdelü und Tüdelü, ja. ne, ich möchte ihre Namen jetzt nicht wiederholen, können die nicht endlich mal ihre Klappe halten und bla bla bla, warum dürfen die hier überhaupt moderieren und so. Gut, man muss das mit Humor nehmen. Ich glaube, anders
ja,
wird
was heißt
man
Humor,
dran
verzweifeln. Ne? Also ich genau, also man muss es eben akzeptieren, dass es so ist, aber also ich, also mein erster Shit-Kommentar quasi war frauenfeindlicher Art. Hat jemand, ein Instagram-Account hat über BHs aufgeklärt, ob die gut oder schlecht sind und hat dazu einen männlichen Gynäkologen interviewt.
Ja.
Und ich fand es mega kurios und habe halt drunter geschrieben, so, ey, ohne Kack, habt ihr jetzt keine Frau gefunden oder wie? Ja. So, das kann wohl nicht wahr sein, dass er jetzt hier, ich meine, er kennt sich vielleicht auch super kompetent mit Brüsten aus, aber ihr Tragegefühl von BHs, also fand ich jetzt wirklich so, hätte man einfach auch eine Frau nehmen können.
Mhm.
Und dann hat jemand unter meinen Kommentar angefangen zu schreiben, ja, ich, also wirklich ganz unter der Gürtellinie, ich schimmel ja an gewissen Körperstellen und kann, und also ganz schlimm.
Ja.
Und ich war wirklich, ich habe wirklich im ersten Moment habe ich angefangen zu schwitzen und dachte, das kann ja nicht sein.
Ja.
Also weil man ist ja auch so, macht ja irgendwas gerade so, das kommt ja aus zu jeder Tageszeit irgendwie so, ne, und ist so krass beleidigend.
Mhm.
Ich konnte das einfach nicht glauben, dass mich jetzt jemand so krass beleidigt oder so, ne.
Ja.
Und ja, da habe ich mich dann halt auch bei den Betreibern da beschwert und das war halt total krass, weil damals, das wurde nicht richtig angezeigt.
Mhm.
Und dann haben die mir halt zurückgeschrieben, ja, ist sachliche Kritik. Und ich dachte so, what? Ja, tschüss Internet, dann bin ich ab heute raus. Gott sei Dank hat dann zwei Minuten später die gesagt, sorry, der Kommentar wurde nicht angezeigt, sie haben den geblockt und alles gut und so. Und sie entschuldigen sich tausendmal, aber ich dachte echt im ersten Moment so, alles klar, danke. Ich war zum letzten Mal im Internet. Das war irgendwie echt krass.
Ja, eieiei.
Ja, also ich glaube, das ist schon eher generell eine Selbstwertsache. Aber wo sozusagen Menschen mit Imposter-Syndrom empfindlicher sind, ist, glaube ich, inhaltliche Kritik.
Ja.
Also mir fällt das wirklich schwer, wenn Leute sagen, das habe ich nicht gut gemacht, was ich irgendwas Berufliches. Hatte ich neulich gerade die Situation. Da habe ich was durchgewunken sozusagen, ein Schriftstück, was für die Ausbildung wichtig ist. Und dann hat sogar meine Vorgesetzte quasi im weitesten Sinne hat dann gesagt, ja, wer hat das denn durchgewunken? Und ich war so, Alter, okay, jetzt kommt raus, ich kann das alles gar nicht.
Oh.
Sind natürlich sozusagen diese alten Denkmuster, die dann sofort hochkommen. Im weiteren Sinne muss ich sagen, sie hatte komplett recht gehabt, ne? Also ich kann das schon sozusagen, ich verstehe das, ich verstehe die Kritik, ne?
Mm.
Und wenn man die mal entkoppelt von dem, ich bin generell als Mensch einfach jetzt so entwürdigt worden, dass ich ausgeschlossen werde aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen, da würde ich nicht zustimmen, aber inhaltlich war die Kritik schon auch berechtigt. So.
Mm.
Deswegen, also es macht es nicht besser mit Imposter-Phänomen, Kritik zu bekommen, aber es ist auch eine gute Herausforderung, die sich zu meistern auch lohnt.
Ja. So, jetzt zum Abschluss können wir ja nochmal testen, ob wir das haben, obwohl man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt auch schon so rausgehört hat, dass wir das, dass wir das haben. Oder zumindest in Ansätzen.
Ist angedeutet worden, ne?
In Ansätzen das Gefühl kennen, sag ich mal. Es gibt nämlich auf dem
megaseriösen Portal.
Ich will das jetzt gar nicht so, ich weiß gar nicht. Vielleicht aber bestimmt. Aber Karrierebibel.de gibt es einen Test. Und wir können ja mal gucken, ob der was taugt. Imposter-Syndrom-Test. Man kann das einfach hier anklicken. Hier sind mal Aussagen, entweder man kann sie ankreuzen oder nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir das gemeinsam schaffen.
Ja, klar.
Ich glaube, meinen Erfolg nicht verdient zu haben. Ich glaube, ich habe meinen Erfolg verdient.
Ich auch.
Ich habe Angst, bloßgestellt zu werden. Auf jeden Fall. Ich stelle hohe Ansprüche an mich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden.
Ich versuche oft, andere zu beeindrucken.
Ja, ganz peinlich. Das ist ganz peinlich. Ich müsste da Ja sagen.
Ich müsste.
Und das ist
auch
ganz, ganz schlimm, weil das ist mir natürlich, also das finde ich natürlich voll keine schöne Eigenschaft. Aber ich gebe ja nicht an, um zu sagen, ich bin noch toller, als ihr denkt, dass ich bin, sondern ich gebe ja nur an, um nicht aufzufliegen.
Um den Leuten zu zeigen, so,
ich kann irgendwas. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Ich lege großen Wert darauf, was andere von mir denken.
Ja.
Ja, ich auch.
Leider ja.
Ich kann schlecht Komplimente annehmen, sie sind unverdient.
Sehr schlecht, ja.
Ich denke, viele andere könnten meinen Job ohne Probleme machen.
Nee.
Nee, ne?
Auf keinen Fall.
Ich bin überzeugt, dass mich Kollegen oder Freunde überschätzen. Das würde ich auch nicht denken.
Nee.
Dass sie mich überschätzen. Ich mag mich nicht auf andere verlassen.
Ja.
Ja, das sagst du. Ich mag das teilweise schon.
Auf gar keinen Fall.
Ich fürchte mich davor, Fehler zu machen. Auf jeden Fall. Oder bist du da?
Ja, aber ich mache halt keine deswegen.
Ach so. Ich will meinen Chef mit jeder einzelnen Leistung überzeugen.
Also meinen Chef.
Wir haben halt nicht so richtig Chefs, ne?
Nee.
Also ich habe schon natürlich Chefs irgendwo, aber.
Genau, ich habe es auch eher so aufgeteilt, aber sagen wir mal, die Leute. Ja, ich will schon gute Leistungen abgeben, so ist nicht.
Ja, aber mit jeder einzelnen Leistung willst du deinen Chef überzeugen? Oder geht's dir nicht nur darum, deinen Chef zu überzeugen?
Also generell, das zum Thema Perfektionismus, ich will, ja. Ich gebe immer
alles.
Perfektion, ne? Ist das Ziel. Aber nicht, um meine Vorgesetzte oder so zu überzeugen. Obwohl, ja, schon wahrscheinlich am Ende, ne? Also meine Auftraggeber möchte ich schon überzeugen, weil sonst werde ich halt nicht mehr gebucht, ne?
Ja.
Das ist schon ein bisschen sad dann.
Ja, das stimmt.
Aber stimmt, man könnte, also Kollegen machen es nicht so enthusiastisch wie ich. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Man könnte auch mit weniger, ne?
Ja, ja, 100 Punkte.
Gut, dann ich kreuz mal an. Ich kann mir nicht erklären, wie ich es so weit geschafft habe.
Teils, teils.
Ja, teils, teils. Ja. Kann ich auch sagen.
Genau. Also es gibt so Tage, da wache ich auf und denke so, hä? Das ist ja witzig. Wie bin ich denn jetzt hier reingeraten?
Ja, einen halben Punkt kann ich uns hier nicht geben.
Schade.
Ich verstehe nicht, was andere an meiner Arbeit so besonders finden.
Doch, das kann ich gut verstehen. Ist halt perfekt, ne?
Nein, aber an deiner Arbeit, ach so.
Ja, ja, also das wäre ja so dieses andere sagen, das ist gut, was du machst und du denkst, nein, das ist komplett scheiße.
Ach so, ja, richtig.
Und das nee. Nicht, also wenn du hier Arbeit ja. machst, findest du sie doch auch gut.
Nee, das würde ich jetzt ankreuzen.
Echt?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin nee, ja ich auch hab, nur, so ich, hab, wie, ich bin ja auch nicht besser als alle anderen.
Nee, ich habe über meinen Kompensationsmechanismus, überkranke Leistungen zu erbringen, habe ich sozusagen in dem Teilbereich meines Berufes.
Auch überkrasse Leistungen.
Ja, also das ist einfach sowas von übertrieben,
ja.
Dass halt ich das an jeder Ecke bei mir mitkriege.
So. Ist bei mir aber nicht so.
Ah, okay.
Aber gut, ich mache jetzt mal deinen Test. Ich glaube, meine Kollegen sind besser als ich. Würdest du dann sagen, nein?
Nee.
Ich würde sagen, manche. Manche sind besser als
ja,
ich.
Da, ja, gut,
aber
ich halte mich jetzt nicht für, ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig so, ne?
Aber wie kann ich das jetzt auswerten?
Ja, nee. Wenn du jetzt mehr als die Hälfte ja
ach
angekreuzt
so.
Hast.
Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 hast du angekreuzt und 1, 2, 3, 4, 5, 6 nicht. Also mehr als die Hälfte.
Mhm.
Haben sie hier und da zustimmend genickt? Kein Grund zur Sorge. Irgendwas trifft immer zu. Haben Sie hingegen schon die Hälfte der Aussagen angehakt, sollten Sie aufmerksam werden. Hinterfragen Sie kritisch, ob Ihre Selbstzweifel begründet sind. Bei 9 oder mehr Häkchen spricht vieles dafür, dass Sie unter dem Imposter-Phänomen, ne, ändere ich jetzt mal, leiden. Ja. Hier wird es Zeit zu handeln, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken und die Zweifel zu besiegen. Du bist also gerade nochmal so durchgekommen.
Ja.
Also und das war schon
und das war schon harte Arbeit.
Und du solltest schon, du solltest kritisch hinterfragen, ob deine Selbstzweifel begründet sind.
Ja, aber du, also jetzt sagst, sprichst du hier nur von mir. Ich würde sagen, wir haben es ganz ähnlich angekreuzt.
Ja, wir haben es ganz ähnlich angekreuzt. Ich hätte bei diesem hier bei einem anderen Punkt, genau, und wir haben ja auch teils bei dem einen. Und ich hätte, ich verstehe nicht, was andere in meiner Arbeit so besonders finden, das hätte ich noch angekreuzt und dann wäre ich ja schon mit nur,
Also ich glaube, dass wir beide auf jeden Fall, wir beide haben beide die Veranlagung dazu, aber wir beide handeln sehr viel entgegengesetzt.
Ja.
Und das ist so.
Das ist auch nicht so schlecht.
Unser Glück.
Naja, ein Glück. Ja. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gebt und uns neue Themen vorschlagt, uns Sternchen gebt, uns Bewertungen schreibt, was man alles so sonst so Schönes im Internet tun kann.
Erzählt euren Freunden davon, wenn es euch gefallen hat.
Auf jeden Fall. Und ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Folge.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.